Also vorher gab es den Stadtrat und die Verwaltung, die spielten sich die Bälle zu und dann lief das politische Geschäft. Und jetzt kommt auf mal so ein Beteiligungsgremium wie der Klimarat, mischt sich ein.
Herzlich willkommen zum Klimafunk der Parents for Future München, hier auf LoRa München. Heute hier im Studio
Roman Schaller
und Ulrich Türk.
Wie in der letzten Folge möchten wir uns auch heute mit einem kommunalen Thema beschäftigen. Das letzte Mal haben wir aus der progressiven Provinz berichtet. Heute widmen wir uns einem städtischen Thema.
Seit 2021 gibt es in München den Klimarat. Die dreijährige Amtsperiode läuft im Herbst aus. Wir haben dies als Anlass genommen, mit zwei Beteiligten über die bisherigen Erfahrungen mit dem Klimarat zu sprechen und welche Änderungen für die nächste Amtsperiode wünschenswert sind. Zum einen hatten wir gesprochen mit Hermann Hofstetter, er ist Gründungsmitglied des Klimarats der Landeshauptstadt München. Ihn hatten wir schon eingangs gehört. Unsere zweite Gesprächspartnerin, Maren Schüpphaus. Sie ist im Koordinierungskreis von MIN, der Münchner Initiative für Nachhaltigkeit.
Zur Einordnung der Münchner Erfahrungen werfen wir anschließend einen Blick über den Münchner Tellerrand mit Felix Nütz vom Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft der Freien Universität Berlin.
Weil der Münchner Klimarat selbst in München wenig bekannt ist, möchten wir euch zuerst ein paar Hintergründe liefern.
Der Münchner Klimarat ist ein kommunaler Beirat. Er wurde vom Münchner Stadtrat im Jahr 2021 eingerichtet im Rahmen des Grundsatzbeschlusses für Klimaschutz. Über die Besetzung des Klimarates entscheidet ebenfalls der Stadtrat. Die Verwaltung ist vertreten durch den Bürgermeister und eine Referentin. Der Stadtrat entsendet 5 Vertreter nach den Mehrheitsverhältnissen im Stadtrat. Für die 3 Sektoren Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft werden jeweils 3 Vertreter vom Stadtrat benannt. Die Münchner Initiative Nachhaltigkeit hat für die Zivilgesellschaft in Anspruch genommen, die zivilgesellschaftlichen Vertreter im Klimarat mit einem Votum auszustatten. Dazu wurde ein Wahlverfahren durchgeführt. Dieser Vorschlag ist dann vom Stadtrat auch bestätigt worden.
So viel zu den Hintergründen. Roman, du hast mit Hermann Hofstetter über seine Erfahrungen als Gründungsmitglied des Klimarats gesprochen.
Als erstes wollte ich von Hermann Hofstetter wissen, was ihn überhaupt dazu bewogen hat, in dem neu geschaffenen Gremium mitzuarbeiten.
Ja, der Klimarat an sich ist natürlich ein Gremium, das große Chancen für die Zivilgesellschaft und die beteiligten Teile der Stadtgesellschaft eröffnet. Also das ist etwas, wo man auch basisdemokratische Elemente wunderbar in die Zukunftsgestaltung einpflegen kann. Das ist die große Chance, habe ich gesehen. Und auch die Möglichkeit, sich einzubringen bei Themenstellungen, wo man wie bei mir jetzt seit Jahrzehnten schon dran ist.
Mit welchen Themen waren Sie denn jetzt befasst in der Zeit im Münchner Klimarat? Das ist ja wahrscheinlich eine recht große Spannbreite an kommunalen Themen, die dann in so einem Beratungsgremium auch zur Sprache kommen.
Ja, das ist tatsächlich ein großer Glücksfall, dass wir dieses Korsett mit Klima und Klimawandel nicht zu eng geschnürt bekommen haben, sondern dass wir über alle verbundenen, assoziierten Themen uns auch im Klimarat austauschen konnten und dort auch Stellungnahmen verfassen konnten. Und natürlich ist der Klimawandel und die Treibhausgasemissionen der Kern des Geschehens. Und da geht es halt einfach um die Handlungsfelder Gebäude, Wärme, Kälte, Mobilität, Ernährung, Beschaffung, Konsum und Lebensstile. Aber es geht da darüber hinaus dann um Klimawandelanpassung. Es geht um BNE, es geht um Fair Trade Stadt, es geht um Zero Emissions. Es geht auch um Circular Economy. Also etwas, was direkt dafür sorgt, dass wir in zukunftsfähige Lebensstile, Arbeitsstile, Konsumstile kommen können. Es geht um Klimagerechtigkeit. Und wir hatten auch Veranstaltungen zu Fair Finance und alternativen Finanzierungsformen.
Wie können sich denn die Hörerinnen und Hörer diese Beteiligung des Klimarats vorstellen? Ist es sozusagen eher ein Impulsgeber, der recht früh im Verfahren gefragt wird? Oder ist es eher so was Nachgelagertes? Wie sieht das in der ganz konkreten Praxis in der Arbeit im Münchner Klimarat aus? An diesem Klimarat?
Ja, den ersten Teil Ihrer Frage, den würde ich mir wünschen, dass es so in der Realität stattfindet. Diese frühzeitige und enge Einbeziehung, die ist noch nicht umgesetzt. Also es ist tatsächlich der zweite Teil Ihrer Frage, das, was die Realität widerspiegelt. Wir bekommen die Stellungnahmen oder die Beschlussvorlagen sehr, sehr knapp. Das ist, können 14 Tage vor der jeweiligen Sitzung sein, in Ausnahmefällen ein bisschen mehr, aber in der Regel ist es sogar noch kürzer. Und im Vorfeld bei der Erstellung der Stellungnahmen und der Beschlussvorlagen sind wir in der Regel gar nicht eingebunden. Und das ist ein großes Manko, weil dort könnten wir tatsächlich schon inhaltlich Impulse setzen, in einen Fachdisput treten mit den Erstellern dieser Stellungnahmen und Beschlussvorlagen und manches auf einen sicher besseren Weg bringen, wie es jetzt der Fall ist. Und das ist genau das Zukunftsbild, das ich mir wünsche, dass wir zusammen mit dem Stadtrat und der Verwaltung es schaffen, diese Zusammenarbeitsprozesse einfach früher ansetzen zu können und dort auch unsere Schlagkraft, die wir haben, gemeinsam mit der Zivilgesellschaft besser einzubringen.
Wie schätzen Sie denn die Chancen ein, dass von Seiten der Stadtverwaltung oder des Stadtrats tatsächlich sich dazu bewegt wird auf diese Vorstellung, die Sie eben als Vertreter der Zivilgesellschaft haben? Wie ist da aktuell die Situation in München?
Ich sehe da die Chancen sehr gut, weil die Praxis gezeigt hat, dass es tatsächlich so ist, dass es ein Vorteil ist. Man muss sich ja vorstellen, so ein Gremium wie der Klimarat, der kommt jetzt als künstliches Konstrukt in eine gelebte Entscheider- und Gremienlandschaft herein. Also vorher gab es den Stadtrat und die Verwaltung, die spielten sich die Bälle zu und dann lief das politische Geschäft. Und jetzt kommt auf einmal so ein Beteiligungsgremium wie der Klimarat, mischt sich ein und dass man da vorsichtig war. Und dass man da eher die Leitplanken enger gesetzt hat und gesagt hat, naja, Beteiligung ist zwar nett, aber das muss alles genauen Regularien genügen und das muss alles geheim sein. Darüber hinaus dürfen wir nichts veröffentlichen und solche Dinge mehr. Da war man einfach sehr, sehr vorsichtig und man hat jetzt aus der Praxis in der Zusammenarbeit mit dem Klimarat gelernt. Und das habe ich tatsächlich gespürt und das haben Stadträtinnen auch schon ausgedrückt, dass sie über Dinge, die der Klimarat eingebracht hat in Stellungnahmen oder Diskussionsbeiträgen, einige Sachverhalte jetzt anders einordnen. Und das finde ich ist ein Riesenerfolg und das stützt natürlich auch unsere Argumentation, holt uns heute noch mehr rein, dann können wir noch mehr liefern. Wir entlasten euch ja im Prinzip und wir arbeiten ja eigentlich für das selbe Ziel zusammen. Es ist ja keine Gegnerschaft, ganz im Gegenteil. Wir bereichern die Landschaft und das war unser Ziel, dass wir das erreichen, diese Sichtweise. Ich glaube, das haben wir. Der zweite Bürgermeister Dominik Krause hat sich da jetzt sehr offen gezeigt über die Erfahrungen. Also wir haben so eine kleine Evaluierung gemacht, 3 Jahre Klimarat und die mit ihm jetzt besprochen wurde. Ich sehe das sehr, sehr, sehr positiv für die Entwicklung.
Sind da vielleicht ein konkretes Beispiel, wo Sie sagen können, da war jetzt wirklich einmal der Münchner Klimarat auch mal ein Impulsgeber?
Beispielsweise bei der Überarbeitung der Förderkulisse FKG. Die wurde während unserer Periode jetzt 2-mal überarbeitet und das finden sich tatsächlich 2-mal wesentliche Dinge, die der Klimarat eingebracht hat. Das zweite Beispiel, wir hatten mit dem Kämmerer Spitzenveranstaltungen, Spitzengespräche zu alternativen Finanzierungsformen, weil natürlich mit dem städtischen Haushalt diese gewaltigen Zukunftsaufgaben nicht gestemmt werden können. Und da hatten wir eben über Beispiele in anderen Kommunen, großen Städten in Deutschland initiiert, dass man alternative Finanzierungsformen mit Beteiligung der Wirtschaft, mit Beteiligung der Zivilgesellschaft aufsetzt, die eben nicht über Schulden abgebildet sind, was ja nicht geht. Und das ist tatsächlich eine Geschichte, da arbeitet hier der Kämmerer jetzt an Formen, wie zum Beispiel einen grünen Bond, der ausgegeben wird. Das ist eine sehr, sehr positive Geschichte. Dauert halt natürlich, geht nicht von heute auf morgen, aber das ist etwas, das ist im Entwicklungskanal.
Es gibt keine großen Entdeckungen und Fortschritte, solange es noch ein unglückliches Kind auf Erden gibt. Albert Einstein.
LoRa München. Zu hören auf UKW 92,4, auf DAB+ und im Internet. Sendezeiten und Programm finden Sie unter lora924.de.
Zurück zum Klimafunk der Parents for Future München auf LoRa München. Weiter geht's mit Hermann Hofstetters Bericht aus der ersten Amtsperiode des Münchner Klimarats.
Herr Hofstetter, wir haben jetzt geschaut auf das Wechselspiel zwischen Stadtverwaltung, Stadtrat und dem Klimarat. Jetzt ist der Klimarat ja kein homogenes Gebilde. Es gibt Fraktionen innerhalb des Klimarates, also Vertreter der Zivilgesellschaft, der Wirtschaft, der Wissenschaft. Wie funktioniert denn diese Zusammenarbeit innerhalb des Klimarates zwischen den 16 Klimaräten, die dort teilnehmen?
Angesichts der wenigen Bordmittel, die wir zur Verfügung haben, mit den zeitlichen Begrenzungen und dem wenigen Vorlauf und der noch nicht guten Einbindung in die Vorbereitungsprozesse von Beschlüssen und Beschlussvorlagen und Unterlagen zu Stellungnahmen, hatten wir doch eine sehr gute Zusammenarbeit in den einzelnen Bereichen des Klimarats. Das heißt, den Austausch mit der Wirtschaft, der Austausch mit der Wissenschaft, der ist in nahezu allen Fällen extrem gut gelungen. Daher hatten wir auch einen hohen Output an Stellungnahmen, sonst wäre das gar nicht gegangen. Und das, was wir einfach als Ziel für uns gesetzt hatten, dass wir schauen, dass wir auf der Kommunikationsschiene nicht als unterschiedliche Gegnerschaften auftreten innerhalb des Klimarats, sondern versuchen, zukunftsfähige Positionen herauszufinden, die gemeinsam zu skizzieren und somit dann auch die Beschlussvorlagen und die einzelnen Themenstellungen zu erweitern. Das ist uns, glaube ich, sehr, sehr gut gelungen. Den muss man ehrlicherweise sagen, den Elefantenanteil davon hat Zivilgesellschaft getragen, weil wir meistens den Erstentwurf, sozusagen die Rohfassung einer Stellungnahme an die einzelnen Beteiligten geschickt haben.
Sind Sie, sagen wir, auch mit dem Prozess dahingehend zufrieden, dass Sie sagen, dass auch da die Positionen der Zivilgesellschaft auch erhalten bleiben? Oder geht da in dem internen Abstimmungsprozess schon was verloren?
Nee, das hat man Gott sei Dank nicht. Also diese Verwässerungsgeschichten, wo dann Maximalkompromiss erzielt wird und damit überhaupt nichts mehr rauskommt, jetzt überspitzt gesagt, das hat man Gott sei Dank nicht. Das hängt mit dem Konstrukt Klimarat zusammen, weil wir nämlich Stellungnahmen auch abgeben können, die nicht von allen Mitgliedern des Klimarats unterzeichnet sind. Es gibt eine ganze Reihe von Stellungnahmen. Das sind einstimmige Beschlüsse da, der komplette Klimarat zugestimmt. Und es gibt aber auch Stellungnahmen, die wir nur mit Einzelunterschriften von einem Wissenschaftler oder von einem Wirtschaftsvertreter abgegeben haben und die dann Beilage zu den Stadtratsvorlagen wurden. Und das ist ein großer Vorteil. Das heißt, wir sind nie unter unsere Latte gegangen.
Ein Thema, das mich jetzt doch auch in der Vorbereitung immer wieder ein bisschen umgetrieben hat, ist natürlich so der Blick auf das große Ganze, eine sich beschleunigende Klimakrise. Inwiefern halten Sie denn überhaupt dieses Format eines kommunalen Beirates, ja, so ein reines Beratungsgremium, wirklich so dem Ernst der Gesamtsituation für angemessen?
Das ist natürlich eine sehr berechtigte Frage. Also das wissen wir, uns läuft die Zeit davon an vielen Punkten, leider. Also das ist... Wichtigste ist, dass wir größere Bereiche aus der Stadtgesellschaft mit diesen wichtigen Themenstellungen, mit den Zusammenhängen sensibilisieren können. Dass wir dann wesentlich größere Teile der Stadtgesellschaft zu Beteiligungsmodellen bringen, zu Selbstwirksamkeit bringen, in die Umsetzung bringen. Das ist der nächste Schritt. Was wir nicht tun können, ist, dass wir mit dem Finger auf die Landes- und Bundespolitik zeigen und sagen, wenn jetzt das mal funktionieren würde mit den Förderkulissen und mit den richtigen Prioritäten, dann würde es bei uns auch besser gehen. Das nützt uns nichts. Also das ist eine Sache, wo wir tatsächlich bottom-up sehr viel für uns, für die Stadt gestalten können und auch müssen. Wir kommen nicht drum herum. Große Teile der Menschen in der Stadt müssen die Stadt umformen und müssen das Leben in einen zukunftsfähigen Rahmen bringen in der Stadt. Das Beispiel mit der kommunalen Wärmeplanung. Die kommunale Wärmeplanung, die jetzt in München vorgelegt wurde, das ist ja bundesweit ein Musterbeispiel, wie schnell München hier auch zu einer kommunalen Wärmeplanung gekommen ist, noch vor der gesetzlichen Frist, die gesetzt wurde. Und der Trafo-Plan, also dieser Transformationsplan, wie bauen wir denn das in München um, der ist vorbildlich gut. Das bescheinigt die Wissenschaft. Das heißt aber noch nicht, dass wir fertig sind. Weil der Teufel liegt im Detail. Hier braucht es die gesamte Bevölkerung. Also der Trafo-Plan funktioniert nur, wenn die Bürgerinnen sich das zu eigen machen. Und das muss das Ziel in der nächsten Periode auch des Klimarats sein. Viele Veranstaltungen draußen, Pressearbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation, Erklärung mitnehmen.
Und was brauchen Sie für diese nächste Periode, wo Sie noch mehr rausgehen wollen, damit das gut gelingt?
Stärkere Administrationsressourcen, wahrscheinlich bei der Geschäftsstelle des Klimarats. Wir haben ja keine, wir sind ja Ehrenamtliche und wir haben ja keine Referenten, Admin, Stabstellen, was auch immer. Das heißt, wir arbeiten zwar mit einem hohen Output, aber das ist halt natürlich auf Anschlag. Und hier sehe ich eine große Chance, wenn wir für uns Administrationsressourcen und ein Mandat auch für solche Dinge zur Verfügung stellt. Das muss die Stadt machen, das ist klar. Aber hier würde ich mir mit überschaubarem Mitteleinsatz ein Vielfaches an Output für uns erreichen und die Schlagkraft des Klimarats enorm erhöhen können.
Wie sieht's denn aus mit der Bekanntheit und der Akzeptanz des Klimarates in der Zivilgesellschaft, die Sie ja dort als einer von drei Vertreterinnen vertreten? Wie sind Sie da angebunden? Wie funktioniert das ganz praktisch auch?
Das funktioniert noch sehr holprig und ich glaube auch, der Bekanntheitsgrad, der ist sehr dürftig. Leider. Also das ist stark verbesserungsbedürftig. Das geht einmal über stärkere Unterstützung von der Stadtseite, weil ich kann jetzt für mich keine Pressestelle einrichten. Das ist einfach auch in keinster Weise leistbar. Also das ist tatsächlich ein großes Manko, dass wir bezüglich unserer Arbeit keinen hohen Bekanntheitsgrad haben und auch die Transparenz nicht gut ist. Und das ist ein wichtiger Punkt, den wir eben auch mit dem zweiten Bürgermeister in unserer Evaluierung dargestellt haben. Das ist da muss uns einfach die Stadtführung helfen und uns ein anderes Fundament herstellen. Das Gremium hat die Stadt eingerichtet, der Klimarat. Und der Klimarat, wenn er erfolgreich arbeitet, dann muss das raus in die kommuniziert werden. Und es muss auch klarer sein, was macht denn der Klimarat überhaupt? Wie arbeitet der und was kommt da dabei raus?
Ihr hört den Klimafunk der Parents for Future München auf LoRa München.
Hermann Hofstetter hat uns von seinen Erfahrungen aus der ersten Amtsperiode des Münchner Klimarates berichtet. Die ursprünglichen Initiatoren des Klimarates hatten weiter gefasste Vorstellungen von seiner Funktion. Unsere Kollegin Elisabeth Frank hat dazu mit Maren Schüpphaus gesprochen, die für die München Initiative Nachhaltigkeit die Einrichtung des Klimarates seinerzeit begleitet hat.
Maren, was sind aus deiner Sicht die kritischen Punkte am Klimarat, an der Struktur bzw. an der Art und Weise, wie der Klimarat verfasst ist oder arbeiten muss?
Es gibt mehrere kritische Punkte. Wir hatten in der Zivilgesellschaft ja einen Vorschlag für einen Nachhaltigkeitsrat erarbeitet, der sehr viel breiter ausgestaltet gewesen wäre, weil wir eigentlich so einen Beirat haben wollten als Transmissionsriemen in die Stadtgesellschaft und nicht als eher Expertenberatungsgremium, so wie der Klimarat mit seinen 9 Externen und 5 Stadträten derzeit konstruiert ist. Und wir hatten uns eigentlich gehofft, dass wenn die Stadt so ein Beratungsgremium einrichtet, wir auch in den öffentlichen Diskussionen, wie nachhaltige Transformation, Klimaschutz und Klimaanpassung vorangetrieben werden können, dass das durch die Beratung im Klimarat und durch die Klimaräte und Rätinnen, die dann vielleicht auch auftauchen und in der Stadt wirksam werden können, befördert wird. Und das ist in den ersten 3 Jahren eigentlich gar nicht gelungen. Sehr bedauert haben wir, dass einmal der Klimarat regelrecht übergangen worden ist, nämlich bei dem Beschluss, das Heizkraftwerk Nord auf Erdgas umzustellen. Da wurde in der Mai-Sitzung letztes Jahr gesagt, der Klimarat wird beteiligt. Und vor der nächsten Sitzung am 5. Juli ist aber ein Beschluss durch den Wirtschaftsausschuss und dann auch schon den Stadtrat gegangen, ohne dass der Klimarat einbezogen war, was die Klimaräte aus der Zivilgesellschaft auch mit einer Protestnote zum Ausdruck gebracht haben. Aber die Möglichkeiten, darauf noch Einfluss zu nehmen, waren im Grunde dann schon verwirkt. Und das hat natürlich auch ein bisschen zu Unmut in der Zivilgesellschaft geführt.
Worauf führst du das zurück?
Die Klimaräte haben sich in ihrer ersten Amtshandlung sehr kritisch mit den Vorlagen zur Maßnahmenplanung, Klimaschutz und Klimaanpassung auseinandergesetzt. Und da ist es auch zu Kritik an den politischen Beschlüssen gekommen, sodass die Politikerinnen und Politiker teilweise Minderheitenvoten gegen die Mehrheit des Klimarates abgegeben haben in der entsprechenden Stellungnahme. Und der Klimarat ist in der Folge auch vor allen Dingen mit Beschlussvorlagen, die im Grunde schon zu Ende abgestimmt waren, beschickt worden. Das ist auch richtig so, weil das ist ja in der Satzung des Klimarats so vorgesehen, dass der Klimarat zu klimarelevanten Stellungnahmen der Verwaltung beratend Stellung nimmt, bevor sie dann in den Stadtrat zur Beschlussfassung gehen. Aber das ist ein sehr, sehr später Zeitpunkt. Und gleichzeitig ist er aber zu früh für eine öffentliche Diskussion, weil die Vorlagen alle vertraulich waren. Die Sitzungen des Klimarates sind zwar öffentlich, aber die Unterlagen werden nur vertraulich den Klimaräten zugestellt, weil die Stadträte und Stadträtinnen nicht schlechter informiert sein wollen als Beiräte. Und das führt dazu, dass halt im Vorfeld wohl in der Zivilgesellschaft gar keine richtige Beratung über den Wortlaut der Stellungnahmen möglich ist. Das geht im Grunde nur mit Themen, die man proaktiv verfolgt. Und das wollen wir in der nächsten Legislaturperiode stärker anregen.
Und was müsste sich aus deiner Sicht denn ändern, damit der Klimarat den Transmissionsriemen, den du vorhin erwähnt hast, diese Rolle besser ausfüllen könnte, beziehungsweise dass er wirklich im Sinne der Zivilgesellschaft auch wirksam arbeiten kann?
Also die jetzigen Klimaräte haben das in der Juli-Sitzung teilweise auch angesprochen und haben gesagt, sie hätten ein Interesse daran, dass der Klimarat frühzeitiger beratend hinzugezogen wird, quasi wenn es noch im Maschinenraum der Verwaltung liegt. Das haben sowohl die Stadtpolitikerinnen als auch die Referentin für Klima- und Umweltschutz, Christine Kugler, erstmal positiv aufgenommen. Inwieweit das machbar ist, steht auf einem anderen Blatt. Seit Arbeitsaufnahme des Klimarates versuchen wir immer darauf hinzuweisen, dass wir bitte die Vorlagen frühzeitiger zur Verfügung stehen, damit man nicht an einem Wochenende vor der Sitzung 60-seitige Stellungnahme mit Beschlussentwurf der Verwaltung und 300 Seiten Gutachten zum Beispiel lesen muss. Und wir in der Zivilgesellschaft haben eben daraus den Schluss gezogen, dass wir im Grunde versuchen, über eine Jahresplanung, wo vielleicht einigermaßen klar ist, wann welches Thema in den Klimarat und dann in den Ausschuss für Klima- und Umweltschutz in den Stadtrat kommt, sodass wir dann im Grunde uns schon vorbereitet haben, wenn die Stellungnahme dann kommt, um wirklich so kurzfristig auch fachlich gut agieren zu können. Weil das Problem ist, dass man in so kurzer Zeit zwar sicherlich immer einige Punkte finden kann, wo man was verbessern kann, aber eine tiefere Auseinandersetzung ist meistens nicht möglich. Und dann ist das Ding durch den Stadtrat und dann dauert es erstmal wieder ein Jahr oder zwei oder mehr, bis das Thema wieder in die Politik geht mit einem Update. Das ist auch ein Punkt, den wir in der nächsten Legislaturperiode besser organisiert sehen möchten, dass nämlich die Klimaräte auch informiert werden, wenn es klimarelevante Anträge im Stadtrat gibt, die zwar in der Rathausumschau veröffentlicht werden, aber wo man ja auch nicht immer weiß, werden die jetzt von der Verwaltung übernommen oder werden sie irgendwann beraten. Und es war jetzt in der ersten Legislaturperiode so, dass zwar das Referat für Klima- und Umweltschutz den Klimarat sehr gut bedient hat mit relevanten Vorlagen, aber dass andere Referate im Grunde, ich sag mal, ein bisschen zum Jagen getragen werden muss. Und dann dazu neigen, eben nur schöne Berichte, also Erfolgsberichte zu machen. Und das ist ein Phänomen, das betrifft alle Beiräte der Stadt München. Aber diese Beiräte sollen ja eigentlich ja mitarbeiten und mitgestalten können und nicht nur abnicken. Und da braucht es eigentlich auch eine andere Art und Weise, die zu führen oder die auszugestalten. Also dass die vielleicht auch mal ein Klausurtreffen machen und sich mal überlegen, wie sie als Klimarat wirksam werden wollen oder eben ein Budget auch haben, um selber mal einen Experten einzuladen, um ein Thema auf die Agenda zu setzen.
Wie viel Zeitaufwand ist mit der Tätigkeit als Klimarat verbunden und gibt es dafür in irgendeiner Weise eigentlich eine Entschädigung?
Also die Klimaräte bekommen für ihre Anwesenheit bei Sitzungen ein sogenanntes Sitzungsgeld. Soweit mir berichtet wurde, waren das 80 Euro. Und das sind in der Regel 2 Stunden Sitzungszeit plus An- und Abreise. Aber die eigentliche Arbeit liegt ja ganz woanders. Ja, also die liegt in der Vorbereitung und in der Nachbereitung und vielleicht auch mal in einem Telefonat mit der Verwaltung und vor allem auch in der Abstimmung mit den anderen Klimaräten, wo es überhaupt gar keine Unterstützung und Vergütung bekommt. Das heißt, wenn man sozusagen nur die Sitzung wahrnimmt, sind es 8 Sitzungen, mal 2 Stunden sind 16 Stunden im Jahr. Aber eigentlich ist von mindestens 100 Stunden im Jahr auszugehen. Also 10 pro Monat, würde ich mal sagen. Und nach oben ist, wie immer in der Politik oder Kommunalpolitik, ist das Zeitbudget offen. Ja, also man kann auch 20 Stunden pro Woche in eine Aufgabe investieren. Das wird aber in der Regel nicht von allen Klimaräten zu leisten sein und kann man, glaube ich, auch für 80 Euro Sitzungsgeld nicht erwarten.
Maren, was würdest du denn sagen, was aus deiner externen Sicht die Erfolge vom Klimarat in der letzten Legislaturperiode sind?
Also der Klimarat ist sehr erfolgreich darin, einer Verwaltung, die zuhört, noch Dinge mitzugeben, die aus den verschiedenen Perspektiven Wirtschaft, Wissenschaft oder eben Zivilgesellschaft wichtig sind zu beachten, insbesondere in der Umsetzung zum Beispiel. Mhm. Der Klimarat hat auch dazu beigetragen, nochmal Themen auf die Agenda zu setzen, die vielleicht in der Verwaltung noch nicht so mit Nachdruck verfolgt wurden, wie man sich das gewünscht hätte. Also zum Beispiel das Thema Sustainable Finance auch nochmal durch den Klimarat ein bisschen gepusht worden. Und bei der Wärmeplanung, wo ja dann in der Koalition auch ein Streit ausgebrochen ist, hat sich der Klimarat sehr klar hinter die Wärmeplanung des Referates für Klima- und Umweltschutz gestellt. Und es gibt sozusagen viele kleine Erfolge. Politik und Verwaltung arbeiten eben langsam, bedächtig, manchmal ein bisschen zu genau, aber eben aus ihrer Perspektive und der Klimarat hilft, die Perspektive zu erweitern. Also die zivilgesellschaftlichen Klimaräte waren im Grunde die fleißigsten, weil die sich das nicht haben nehmen lassen, zu den Vorlagen immer eine Stellungnahme zu erarbeiten und teilweise auch dafür die anderen Vertreter aus Wissenschaft und Wirtschaft zu gewinnen. Das hat manchmal dann auch einen Kompromiss erfordert, aber im Grunde ist es sehr, sehr häufig gelungen, auf Initiative der zivilgesellschaftlichen Klimaräte eine einvernehmliche Stellungnahme des Klimarates abzugeben.
Inwieweit denkst du, hat also die Institution des Klimarats dem Thema Klima in der Stadtpolitik zu einem größeren Gewicht verholfen?
Ja, schon. Wenn man jetzt in den Klimarat kommt und als Baureferentin was zu den Baumpflanzungen erklärt oder die Mitarbeiter aus dem Planungsrat die Novelle der Baumschutzsatzung vorstellen oder der Mobilitätsreferent seine Mobilitätsstrategie vorstellt. Das sind natürlich immer Gelegenheiten, wo die sich dann eben entsprechend auch vorbereiten müssen, um sprechfähig zu werden und den Stand zu erklären. Also das hat immer eine interne Wirkung auf die Verwaltung, wie sie sich der Themen annimmt und auf diese Situation vorbereitet. Und insbesondere das Referat für Klima- und Umweltschutz. Also Frau Kugler hat mehrfach erklärt, dass sie den Rat der Klimaräte sehr schätzt und auch gerne in Anspruch nimmt. Das würde ich auch aus meiner Sicht so sehen. Aber das könnte natürlich noch besser werden. Also insgesamt hatten wir uns in der Zivilgesellschaft erhofft, dass das Thema Klimaschutz und Anpassung durch den Klimarat wirklich befeuert wird und auch in seiner Priorität in der Stadtgesellschaft einen Sprung nach vorne macht. Das ist aus meiner Sicht zu wenig gelungen.
Dafür gibt es jetzt in der nächsten Legislaturperiode eine neue Chance. Und wir hoffen, dass die genutzt werden kann.
Genau, das hoffen wir auch. Wir greifen an mit frischen und altbewährten Kräften.
Vielen Dank, Maren.
Lora München auf der 92.4. Klare Sprache, klare Infos, klare Sachen.
zurück zum Klimafunk der Parents for Future München auf LoRa München. Unser Thema heute ist der Münchner Klimarat und wir haben von zwei Beteiligten einiges über die Historie und die konkrete Arbeit in diesem Gremium erfahren.
Nach den durchaus gemischten Erfahrungen aus der Einrichtungszeit und der Arbeit des Münchner Klimarates hatten wir das Bedürfnis, über den Münchner Tellerrand hinauszuschauen. Gibt es solche Gremien auch in anderen Städten? Welche Art von Erfahrungen wurden dort gemacht? Felix Nütz von der Freien Universität Berlin forscht zu diesem Thema. Uli, du hast mit ihm gesprochen.
Ja, und meine erste Frage an Felix Nütz war, seit wann es überhaupt Klimaräte in Deutschland gibt?
Ja, also das ist ein relativ neues Phänomen. Das erste Beispiel, was mir bekannt ist, ist aus Münster. Münster ist generell als Vorreiter so im kommunalen Klimaschutz bekannt und da wurde der Beirat 2011 ins Leben gerufen. Dann wurde es jetzt in den letzten Jahren, wo auch das Thema immer präsenter wurde, dann auch in vielen anderen Kommunen implementiert. Also inzwischen gibt es schon recht viele Kommunen, die so einen Klimabeirat haben, der die Verwaltung dann unterstützt bei verschiedenen klimapolitischen Aufgaben.
Diese Vielzahl an Klimaräten, wie unterscheiden die sich hinsichtlich ihrer Kompetenzen? Also Vorschlagseinspruchsmöglichkeiten, vielleicht sogar ein Vetorecht. Wie ist denn da die Bandbreite?
Also ein Vetorecht ist mir nicht bekannt. Sehr oft ist es vor allem eine beratende Funktion. Also in vielen Beispielen geht es vor allem darum, dass man wichtige Akteure der Stadtgesellschaft mit einbezieht und fragt, was sie von den Entscheidungen der Politik und der Verwaltung halten. Aber es gibt auch Beispiele, wo die Klimaräte eine sehr wichtige Rolle bei der Erarbeitung von Maßnahmen und Maßnahmenprogrammen haben. Ich kenne vor allem das Beispiel von Erlangen, was ich mir im Rahmen meiner Forschung angeschaut habe. Und in Erlangen wurde beispielsweise ein neues Maßnahmenprogramm für den Zeitraum zwischen 2020 und 2030 erarbeitet. Und dabei hatte dieser Klimabeirat eine sehr wichtige Rolle, hat Maßnahmen vorgeschlagen, die dann am Ende in dieses finale Dokument aufgenommen wurden. Und da war dann der Beirat wirklich von vorne bis hinten dabei, also sowohl bei der Ausarbeitung als auch dann beim Beschluss und dann natürlich der auch sehr wichtige Schritt ist dann die Implementierung, also dass dann auch bei der Implementierung der Beirat hilft oder auch Akteure, die in dem Beirat sitzen, dann das in die Stadtgesellschaft tragen, weil das sind ja eben Vertreter aus den wichtigsten Institutionen der Stadt. Aber ja, also sowas wie ein Einspruchs- oder Vetorecht ist mir nicht bekannt, da es ja auch keine demokratisch gewählte Institution ist, sondern vor allem eben als Beratung zu Rate gezogen wird.
Wird die Wirksamkeit von Klimaräten untersucht in Evaluierungen? Gibt es dazu Forschungen, wie sie sich unterscheiden?
Es gab eine Förderung von der Nationalen Klimaschutzinitiative, also quasi von der Bundesebene, für Kommunen. Und die heißt Masterplan-Richtlinie. Und da war der Inhalt, dass Kommunen einen Masterplan erstellen, um die Klimaneutralität zu erreichen. Dafür kriegen sie Fördergelder von der Bundesebene. Und wir haben uns angeschaut, also das ist jetzt für meine Arbeit beim Ecologic Institute gewesen, wir haben uns angeschaut, wie diese Förderung funktioniert hat, wie die erfolgreich war. Und ein Bestandteil dieser Förderung war eben, dass die Kommune einen Klimabeirat einrichtet. Und da konnten wir dann natürlich sehr gut evaluieren und sehen, okay, in diesen 22 Kommunen, die da teilgenommen haben, was war der Effekt oder was war auch die Rolle des Beirats. Und generell war zu sehen, dass auch nach dem Ende der Förderung 19 von den 22 Kommunen den Beirat beibehalten haben, was dafür spricht, dass es ein gutes Instrument ist, weil sonst könnte man es ja auch dann lassen nach der Förderung. Aber nein, die haben weitergemacht, weil eben die Einbeziehung von Expertise sehr wichtig ist. Ist ja auch ein Beispiel von München, habe ich auch gesehen, so ähnlich, also dass man dann eben nicht nur Vertreter irgendwie von Wirtschaft da zu Rate zieht, aber halt auch Wissenschaft, Zivilgesellschaft. Es kann auch irgendwie Vertreter der Kirche oder der Energiebetriebe sein. Also es kann ja sehr breit aufgestellt sein, sodass man dann für unterschiedliche Handlungsfelder diese Expertise hat, die gerade in einer kleineren Kommune ja eventuell gar nicht in der Verwaltung vorhanden ist. Also man kriegt mehr externe Expertise. Und dann ein zweiter Schritt ist eben, dass dadurch die Klimaschutzbemühungen auch in die Breite getragen werden, also die Multiplikatorenwirkung des Beirats. dass dann die Akteure, die da mit dabei sitzen, auch in ihren Institutionen dann mehr Klimaschutzmaßnahmen betreiben. Da hat man gesehen, dass es ein effektives Mittel sein kann. Man darf jetzt natürlich auch nicht den Effekt überschätzen. Also es ist eben immer noch vor allem eine beratende Funktion. Aber man sieht doch, dass es sich inzwischen etabliert hat in vielen Kommunen, die es einmal probiert haben.
Stichwort Expertise. Wie setzen sich die Mitglieder eines Klimarats zusammen? Aus welchen Gruppen kommen sie? Und wie sollte vielleicht die Zusammensetzung idealerweise sein?
Also in den meisten Fällen sind es eben vor allem Experten und Expertinnen. Sind dann genau zivilgesellschaftliche Akteure. Also wir haben zum Beispiel auch gesehen, weil diese Masterplanförderung ging 2016 los und da war zum Beispiel noch nicht so viel zivilgesellschaftliche Akteure dabei. Aber dann haben wir gesehen, dass dann im Zuge der Fridays for Future Bewegung dann mehr auch von Fridays for Future eben einfach zivilgesellschaftliche Akteure einbezogen wurden. Genau, ansonsten sind es halt Vertreter aus Politik, aus Wirtschaft. Und da gibt es natürlich schon auch Konflikte. Also wenn man jetzt irgendjemand aus der Handelskammer hat, der hat natürlich andere Interessen als jemand von Fridays for Future. Und das ist dann, denke ich, auch interessant eben zu sehen, was da für Konflikte entstehen. Gleichzeitig ist eben hervorzuheben, dass oft keine normalen, in Anführungszeichen, BürgerInnen dabei sind. Und trotzdem gibt es auch Beispiele, also zum Beispiel das Beispiel von Erlangen, was ich mir angeschaut habe, da wurde einerseits ein Gremium mit ExpertInnen gebildet und andererseits ein Gremium aus BürgerInnen. Das heißt, dann hatte man so zwei Kammern quasi und dadurch dann eben auch nochmal diese Perspektive von ja, BürgerInnen, die jetzt keine besondere Expertenfunktion innehaben. Was, denke ich, auch eine wichtige Perspektive ist, weil sonst redet man halt sehr auf dieser Expertenebene.
Wenn wir von der Einbindung der Bürger reden, kommen wir zur Frage, wie demokratisch legitimiert sind eigentlich diese Wahlen oder die Auswahl der Mitglieder? Gibt es da unterschiedliche Ansätze?
In den Beispielen, die mir bekannt sind, gibt es da keine Wahlen. Auch bei der Masterplan-Richtlinie wurde das vor allem von der Verwaltung ausgewählt. Also die Verwaltung hat geschaut, okay, wen haben wir hier in der Stadtgesellschaft, wer interessiert sich auch? Und die wurden dann eingebunden. Und dann eben, als man dann gesehen hat, okay, Fridays for Future macht irgendwie Druck, dann binden wir die jetzt auch ein. Aber so ein demokratischer Prozess stand da nicht dahinter in den Kommunen, die ich gesehen habe. Sie haben ja gesagt, in München gibt es auch Wahlen, was, denke ich, sicherlich ein guter Schritt ist, dass man irgendwie eine Art von demokratischer Legitimation dazu bekommt. Aber generell eben, weil dieser Klimarat ja keine Entscheidung trifft, sondern vor allem eben beratend tätig ist, ist es, denke ich, auch so akzeptabel. Ja.
Im Ausblick sehen Sie Tendenzen, dass die Kompetenzen von Klimaräten verändert werden, also zum Beispiel erweitert oder eingeschränkt?
Also was wir bei unserer Evaluierung gesehen haben, war erstmal, dass die Empfehlung war, man sollte einen Klimabeirat direkt von Anfang an einbeziehen. Also wenn man erstmal die Maßnahmen hat und dann sagt, ah, jetzt sollten wir vielleicht auch noch irgendwelche anderen Akteure hier einbinden, dann wird es halt schwierig, weil man dann sich auch nicht so sehr identifiziert mit den Maßnahmen. Also das ist, denke ich, so ein wichtiger Faktor halt, dass man von Anfang an einbezieht. Also das ist ja dann schon auch eine Erweiterung der Kompetenz und auch des Einflusses des Klimabeirats. Und dann sieht man natürlich, wenn sich das Instrument etabliert, weil jetzt ist es ja oft relativ neu, hat sich in den letzten 5, 6 Jahren gegründet. Und so Verwaltungsprozesse sind ja sehr komplex, die Beziehungen da sind wichtig, die Netzwerke sind wichtig. Und wenn sich das dann einmal etabliert hat und dann auch über mehrere Jahre hinweg in der Verwaltung da mitgearbeitet wird, dann wird auch der Einfluss größer. Also ich denke, die Kompetenzen generell werden eher mehr als weniger, aber weiterhin ist es vor allem ein beratendes Gremium.
Herr Nütz, vielen Dank für das Interview.
Danke für die Einladung.
Unterstützen Sie Lora München, Ihr freies Radio auf der 92.4 durch ein Hörerabo. Für nur 5 Euro im Monat sichern Sie unsere Unabhängigkeit. Mehr Infos unter www.lora924.de, www.lora924.de oder unter der Telefonnummer 089 480 2851. 089 480 2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu.
So viel zum Münchner Klimarat. Wir wünschen den Klimaräten für die neue Amtsperiode gutes Gelingen und hoffen, dass die Verbesserungsvorschläge unserer GesprächspartnerInnen auch aufgenommen werden.
Was sonst rund ums Klima in München geboten ist, erfahrt ihr von unserem Kollegen Manfred Bauer. Er hat für euch die Veranstaltungstipps zusammengestellt. Manfred, bitte.
Schon übermorgen, am 31.08., könnt ihr euch was Gutes tun im Klimatalk. Einem zweistündigen Online-Seminar geht es um hilfreiche Strategien und Lösungen vor dem Hintergrund von Erkenntnissen zur Psychologie in der Klimakommunikation. Wir tauschen uns aus und reflektieren unsere Erfahrungen, kurze Übungssequenzen im geschützten Rahmen, lockern das Ganze auf und festigen neue Erkenntnisse. Klimatalk, jeweils am letzten Samstag des Monats ab 19.30 Uhr online per Zoom. Übrigens also auch am 28.09. und 26.10. Anmeldung per E-Mail bitte möglichst bis Dienstag vor dem Seminar bei elisabeth.frank@leocor.org. Leocor bitte mit C wie Chemnitz. Und zum Entspannen, Kennenlernen und Quatschen treffen sich die Parents und ihre SympathisantInnen wieder am ersten Donnerstag im Monat zum Stammtisch, also am 5.9.24 und am 3.10. jeweils ab 19.30 Uhr. Treffpunkt wird, wetterabhängig, wenige Tage vorher bekannt gegeben unter parentsforfuture.de/München. Kommt zum Klimatreffpunkt, oft mit aktuellen Schwerpunktthemen und verschiedenen anderen Klima- und Umweltgruppen. Nach der Sommerpause zurück am Marienplatz am Donnerstag, 12.09. von 17.30 Uhr bis 19 Uhr, um zu zeigen, dass wir an eine bessere Zukunft glauben und dafür kämpfen. Auch danach, alle zwei Wochen, am Donnerstag, 17.30 Uhr bis 19 Uhr. Meist am Marienplatz oder Orionsplatz. Wofür setzen wir uns ein? Treat every crisis as a crisis. Klimaschutz jetzt, Klimagerechtigkeit jetzt. Veranstalter Parents for Future München. Weitere Infos dazu unter klimatreffpunkt.de. Wie ihr autofreier durch den Sommer kommt, will euch das Mobilitätsreferat der Landeshauptstadt München auf dem Zammerland-Festival schonend nahebringen. Mitmachaktionen, Workshops, Shows und Testmöglichkeiten von E-Bikes vermitteln nachhaltige Mobilität, weil wir mit der bisherigen Überbewertung des motorisierten Individualverkehrs in der Großstadt München ins ökologische Desaster fahren würden. Samstag, Sonntag, 14. 15. 9. Odeonsplatz vor dem Reiterdenkmal. Und weil die bisherigen Bemühungen zur CO2-Reduzierung unzureichend sind, muss sich München weiter auf die Folgen der Klimakrise vorbereiten. Trotz innerstädtischer Grünflächen wie dem Englischen Garten, vermehrten, aber noch zu wenigen Baumpflanzungen und politischen Forderungen nach mehr Grün, ist in München der Wärmeinsel-Effekt mit 8 bis 10 Grad über dem Umland zunehmend deutlich zu spüren. Bei einer Exkursion und anschließendem Vortrag im Rahmen der bundesweiten Woche der Klimaanpassung stellen Expertinnen am 16. September 2024 von 17.30 Uhr bis 20.30 Uhr Maßnahmen in der Landeshauptstadt München zur Anpassung an die klimatischen Veränderungen und die Notwendigkeit von mehr Grün in der Stadt vor. Hier geht es um Begrünung an Gebäuden und Innenhöfen, Maßnahmen zum Regenwassermanagement, zum Bodenschutz und zur Flächenentsiegelung. Details unter greencity.de/Veranstaltungen. Auch heuer wieder läuft der Münchner Klimaherbst, diesmal vom 8. Oktober bis zum 3. November. Er widmet sich dem Thema Arbeit, Wirtschaft und Finanzen im Kontext der Klimakrise. Alle Veranstaltungen findet ihr ab Mitte September im Klimaherbst-Kalender. Details unter klimaherbst.de. Wisst ihr eigentlich, was eure VertreterInnen im Stadtrat und im Münchner Klimarat auch in eurem Namen beschließen? Besonders spannend ist da ja der Ausschuss für Klima- und Umweltschutz wieder am 24.09. und am 9. und 15.10. Der bisher weitgehend im Hintergrund wirkende Klimarat berät den Stadtrat in spannenden Fragen, so wieder am 26.09. und am 22.10.24. Alle genannten Sitzungen finden statt im großen Sitzungssaal des neuen Rathauses. Details unter münchen.de bzw. unter risi.münchen.de. Und jeden Tag wichtig, aber die Baumschutzsprechstunde des Bund Naturschutzkreisgruppe München gibt's nur dienstags von 11 bis 12 Uhr und mittwochs von 14 bis 16 Uhr unter Telefon München 51 56 76 64. Mailanfragen gegebenenfalls bitte an stadtbaum@bund-naturschutz.de. Diese und ganz viele weitere spannende Events und Aktionen findet ihr auf unserer Webseite parentsforfuture.de/München durchgeschrieben. Oben rechts unter dem Link Veranstaltungen mit Klimabezug.
Und das war's für heute mit dem Klimafunk der Parents for Future München. Unsere Gäste in dieser Sendung waren Hermann Hofstetter, Maren Schüpphaus und Felix Nütz. Elisabeth Frank, Roman Schaller und Ulrich Türk führten die Interviews. Manfred Bauer stellte die Veranstaltungshinweise zusammen. Sendungsleitung und verantwortlicher Redakteur Ulrich Türk. Schreibt uns für Fragen oder Kritik zur Sendung. kritik@lora924.de.
Ihr findet alle Folgen des Klimafunk zum Nachhören auf unserer Redaktionsseite lora924.de/p4f und fast überall, wo es Podcasts gibt. Den nächsten Klimafunk könnt ihr hören am 31. Oktober 2024 um 19 Uhr. Schaltet gerne wieder ein. Wir freuen uns auf euch.